Hallo, wir sind Mechtild Schröter-Rupiper
und Benny Bauerdick und gemeinsam sind wir
Todesmutig.
Todesmutig, ein Podcast, der ins Herz geht, der zu Tränen rührt, lächeln lässt und zum Nachdenken anregt.
Hallo ihr Lieben, ihr könnt das jetzt nicht riechen, aber ich habe noch den Geruch und ihr wisst, wie das riecht, den Geruch von einem Streichholz in der Nase. Mechtild und ich sitzen ja gemeinsam im Musikzimmer im Lavia-Haus. Mechtild hat gerade noch die Kerze angezündet. Vor uns stehen Printen und Lebkuchen, glaube ich, sind's, ne? Ich habe noch gar nicht schnabuliert. Ja. Und du hast mir gerade extra noch einen alkoholfreien Glühwein gemacht.
Genau, ich habe gedacht, für den Duft. Also ich finde, es braucht es einfach. Und weil ich hier kein Weihnachtsduftöl gerade vor Ort habe, habe ich gedacht, ach, früh am Morgen, aber das ist so, wie wenn man tagsüber über den Weihnachtsmarkt schlendert, da passt doch so ein alkoholfreier Glühwein gut dazu, allein wegen dem Duft, wegen der Atmosphäre. Und du hast das gerade mit dem Streichholz gesagt. Hättest du es nicht gesagt, hätte ich das gesagt, weil ich auch gedacht habe, so ein Streichholzduft, wenn man eine Kerze damit angezündet hat, der wirkt auch nochmal nach und ist ja nicht unbedingt ein schöner Duft, aber er ist ein Duft, der hat auch was mit der Kindheit einfach zu tun, der hat was mit Gemütlichkeit zu tun, der hat was mit Lagerfeuer zu tun oder mit Kerze eben und ist so viel sinnlicher als ein Feuerzeug. Mhm.
Ja, ich habe auch direkt so Assoziationen von, also es ist so verrückt, weil auch, wo ich jetzt gerade nochmal so drüber nachdenke, ich meine, wir sind mitten in der Adventszeit, kurz vorm dritten Advent, aber wenn ich diesen Streichholzgeruch rieche, denke ich wirklich an Weihnachten. Ich denke wirklich, ich sehe mich in dem Wohnzimmer meiner Oma sitzen, die hatte immer einen kleinen künstlichen Weihnachtsbaum auf ihrem alten Serviewagen. Die hatte so einen Eichenserviewagen und die Oberfläche war aber auch so
gekachelt.
Gekachelt, ja, genau. Mhm. Und darauf stand dann immer der künstliche Weihnachtsbaum.
Mit bunten Lichtern?
Mit bunten Lichtern und roten Kugeln immer. Und genau, auf dem Tisch in so alten Holzschalen immer Mandarinen und Erdnüsse zum Knacken. Und das ist so direkt, was ich so im Kopf habe, wenn ich diesen Geruch von dem Streichholz rieche.
Mhm. Ja. Freust du dich auf die Weihnachtszeit, auf die Adventszeit und Weihnachtszeit?
Ich freue mich immer sehr drauf, weil ich mir immer vornehme, ein bisschen runterzufahren, ein bisschen weniger zu arbeiten. Das gelingt mal besser, mal schlechter. Aber ich finde das so schön. Also für viele bedeutet das ja Stress, weil viele vielleicht in Hektik verfallen, Geschenke kaufen müssen oder das Gefühl haben, jeden nochmal gesehen haben zu müssen, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen. Und für mich ist das total schön. Ich muss nämlich keine Geschenke kaufen. Wir haben irgendwann so in der Familie entschieden, wir fahren das möglichst runter. Das heißt, ich habe da gar keinen Stress. Und ich mag so diese Vorweihnachtszeit, das sich gemütlich machen, Plätzchen backen. Mein Freund und ich waren jetzt im Ballett in Düsseldorf in Dornröschen. Das hat für mich auch so was Vorweihnachtliches. Also das ist ganz, ganz schön. Und gleichzeitig in diesem Jahr ist es für mich natürlich auch nochmal beängstigend und auch mit Sorge verbunden, weil es das erste Jahr ist, nachdem meine Mutter gestorben ist. Oder das erste Weihnachten ohne meine Mutter, was wir anders feiern. Das stimmt mich traurig und gleichzeitig ist es schön. Meine Schwester, mein Schwager und meine Nichte kommen aus Brasilien. Mein Freund bleibt auch an Heiligabend mit da und meine beste Freundin kommt und wir machen Family and Friends Heiligabend mit Raclette. Und das ist eine neue Tradition vielleicht. Also von daher, ja, ich freue mich irgendwie auf alles, was so kommt.
Mhm. Ja. Ja, bei uns ist auch so mit Blick auf Weihnachten ist es auch tatsächlich so, unsere Mutter ist damals, nachdem mein Vater gestorben ist, zu uns Weihnachten rübergekommen. Es gab die Überlegung, unter den Geschwistern feiert meine Mutter jedes Jahr in einer anderen Familie, dass sie überall das Fest mitbekommen, alle einmal einladen können. Und dann war so die Überlegung und auch der Gedanke, ist es nicht auch schön, irgendwo so eine Stabilität zu haben, zu wissen, wo gehe ich hin, wie läuft es rituell ab. Es ist vielleicht auch für die einzelnen Familien einfacher, wenn man sagt, die Mutter, die kommt halt immer Weihnachten zu uns oder immer am ersten oder immer am zweiten Weihnachtstag oder im Advent wird sie zum Kaffee eingeladen. Und so haben wir das dann auch gehalten, dass die eine Schwester zum Advent-Kaffee eingeladen hat, die Hille, und Juliane immer am ersten Weihnachtstag zum Abendessen eingeladen hat. Und die haben dann auch noch in der Familie gesungen, auch mit Klavier, Musik und so weiter, weil meine Schwester und meine Nichte eben auch Klavier spielen. Und dann ist sie zu uns Heiligabend gekommen und das eben über Jahre hinweg und hat immer ihren selbstgebackenen Stollen mitgebracht. Den gibt es nicht mehr. Der ist schon hinterher nur noch ganz spärlich gebacken worden, weil das auch eine Kraftanstrengung ist, so einen Stollen, so einen richtigen Stollen zu backen. Da hat sie dann auch Hilfe dabei gehabt. Und wir haben auch gesungen, auch die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Aber das haben wir auch schon gemacht, bevor sie bei uns eben mitgefeiert hat. Und dieses Jahr ist sie eben auch zum ersten Mal nicht da. Und das ist in Ordnung und es wird trotzdem an manchen Stellen einfach berührend sein. Und ich glaube, es wird dann zwischendurch so sein, jetzt hätte Großmutter oder Mutter, so haben wir sie immer genannt, jetzt hätte sie wahrscheinlich das gesagt oder da hätte sie aber geguckt oder das hätte sie nicht sehen dürfen oder so. So, das wird Weihnachten sein. Das verändert sich auch nochmal dadurch, dass die Kinder älter werden und auch gerade wieder überlegt wird, halten wir das so bei, wie es im Augenblick ist, oder machen wir ein neues Ritual. Und ansonsten startet jetzt für uns der Advent, für uns meine ich auch meinen Mann und mich. Wir fahren jetzt am Wochenende mit Familien, wo Kinder verstorben sind, in denen Kinder verstorben sind, mit den Eltern und mit den überlebenden Geschwisterkindern nach Basem in die Eifel, nicht Basel, sondern Basem, das ist bei Dahlem in der Eifel. Und wir werden da in einem Haus von der katholischen Kirche Oberhausen das Wochenende, das Adventwochenende verbringen und wir starten am Freitagabend mit einer Kennenlernrunde und wir singen Adventlieder. Finde ich auch nochmal ganz wichtig, keine Weihnachtslieder zu singen, sondern Weihnachtslieder, die kommen Weihnachten dran und Adventlieder sind im Advent. Und bei uns zu Hause, ich habe es glaube ich auch schon mal beim letzten Weihnachtspodcast gesagt, gibt es den Schoko-Nikolaus auch erst zu Nikolaus und nicht vorher.
Vorher, ne?
Genau. Ich kann es gut haben, wenn ich von anderen das anders höre. Ist ja auch nicht mein Recht, da reinzufudeln. Aber für mich zu sagen, also das ist saisonal einfach so. Wenn ich mich schon beim Obst nicht dran halte, dann aber beim Nikolaus oder auch beim Osterhasen. Und wir haben da eben diesen Abend und dann werden wir mit den Eltern am Kamin sitzen und die älteren Jugendlichen, die haben dann tatsächlich schon, das heißt Betreuung, aber die treffen sich auch nochmal und die älteren Kinderbetreuer oder die zuständig sind für die ältere Gruppe, die sitzen mit denen zusammen und machen ein paar Spiele und quatschen einfach so und zwei von den Kinderbetreuern machen Babysitten auf dem Flur, damit die Eltern einfach wirklich diese Freiheit und diese Chance haben, mit anderen auch länger zusammenzusitzen als zwei Stunden in der Trauergruppe. Es sind alles Eltern, die auch La Via besuchen oder die Gruppe besucht haben. Und am Samstagmorgen gibt es einen Impuls, also einen Morgenimpuls mit dem Lied und mit dem Spiel. Und dann anschließend werden wir in Gespräche gehen, wie feiern wir Weihnachten ohne das erste Mal oder vielleicht schon das zweite Mal. Und da sind auch Kinder- und Jugendgruppen zusammen. In der Mittagspause werden Adventkränze gebastelt. Und da haben wir von einer Firma haben wir Adventkränze gespendet bekommen, die wir dann mitnehmen vor Ort. Und dann bringen die Familien nur Kerzen mit. Und wir schmücken es mit all dem, was wir alle an Schmuck mitgebracht haben. Und dann wird am Sonntagmorgen ein riesig großer Adventkranz bestehend aus bestimmt 18 Kränzen da in der Mitte von der Aula stehen, auf dem Parkettboden. Ich habe es jetzt schon so vor Augen. Ich würde gerne Schnee im Hintergrund sehen an der großen Fensterfront, aber
die Wahrscheinlichkeit in der Eifel besteht, ja.
Aber es ist jetzt eher Regen angesagt, aber vielleicht kommt ja noch so eine kleine Eiswelle oder Schneewelle rein. Und dann gehen wir am Samstagnachmittag nach Kronburg rüber. Das ist so eine mittelalterliche Stadt. Da ist ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt. Mhm. Und dann laufen wir mit Fackeln zurück durch den Wald. Und dann gehen wir in die Hütte und machen Wintergrillen und da noch eine schöne Aktion. Und damit ist dann so der Advent eingeläutet.
Und das ist ja so schön, oder was heißt so schön, aber ich glaube, da kann, muss man natürlich auch nochmal unterscheiden, dass man sich das manchmal richtig schön gemütlich macht mit Kerzen, mit Lichtern, mit Adventskränzen. Ich habe auch schon gesagt, ich stelle meistens meinen Weihnachtsbaum schon am ersten Advent auf, weil ich es einfach so schön finde, dieses Licht auch und diese Atmosphäre. Und wiederum für andere ist diese Zeit natürlich auch schwierig, ne? Schwierig auch, das erlebe ich in Trauergruppen immer wieder, auch schon im November, wenn das so losgeht mit Lebkuchen im Supermarkt, viel früher ja schon, aber auch, dass die Weihnachtsmärkte aufgebaut werden und überall schon so Lichter in den Straßen hängen, dass man damit so konfrontiert wird ja auch, ne, mit dieser Zeit, die für viele so schön ist und so besinnlich und so gemütlich und so heimelig ist, ist sie für viele ja auch schmerzhaft, ne? Ich habe muss immer an diese Geschichte, es gibt so eine Weihnachtsgeschichte, Ebenezer Scrooge heißt es irgendwie, es ist so ein, also eine Weihnachtsgeschichte und da ist so ein kleiner Junge, der so am verschneiten Weihnachtsabend so durch die Straße läuft, weil er irgendwie alleine ist, ich glaube, in einem Kinderheim eigentlich lebt und dann flieht und so durch die Straßen läuft und überall so reinguckt und überall sieht, wie da gegessen wird und wie toll alles beleuchtet ist und das ist ja einfach nur ein Bild dafür, dass es nicht allen Menschen so geht, ne? Und nicht alle Menschen irgendwie große Familie oder liebe Menschen um sich herum haben. Oder vielleicht schon, aber trotzdem der eine Mensch fehlt, ne? Und da diese Lücke ja trotzdem auch entstanden ist oder da ist, präsent ist.
Genau, vielleicht gar keine Gemütlichkeit mehr da ist. Nicht nur jemand fehlt, wie das jetzt gerade, wie du das sagst, mit deiner Mutter, das wird nochmal so anders sein und bei uns wird es anders sein und bei vielen Menschen auch, aber dass nicht nur diese eine Lücke da ist, sondern dass vielleicht das Gefühl da ist, es ist gar nichts da. Mhm. Ja, und dass vielleicht meine Mama, mit der ich zusammen gelebt habe oder wo ich dann ausgezogen bin, aber der Vater stand einfach nie so zur Verfügung, der ist einfach nicht präsent oder umgekehrt eben auch. Oder ich habe mit meinen Geschwistern keinen Kontakt und dann stirbt die Mutter, die Bezugsperson war und auf einmal bricht alles auseinander und ich weiß gar nicht, wo soll ich hingehen und wie soll ich das gestalten und kann ich das überhaupt, genau, und dass man auch da wieder gucken muss, wo gäbe es denn die Möglichkeit, hinzugehen, hinzufahren, vielleicht Orte aufzusuchen, wo etwas angeboten wird. Ich glaube, wenn das bei mir so wäre, aus irgendeinem Grund, dass ich plötzlich ganz alleine wäre oder denken würde, ich mag gerade auch gar nicht mit der Familie feiern, ich glaube, für mich wäre das nochmal eine Möglichkeit zu schauen, wo gibt es so eine Stelle, wo man für Menschen, die alleine sind, Weihnachten feiert. Mhm. Früher hat man immer gesagt, für Obdachlose. Mhm. Das gibt es auch, aber es sind eben auch viele Menschen, die alleine sind oder die zu zweit sind. Wir haben jetzt eine Frau gehabt, die lebt mit ihrem 40-jährigen Sohn, der eine geistige Behinderung hat, zusammen und der Mann ist gestorben. Und sie hat gesagt, die Weihnachtszeit, die wird mir auf den Kopf fallen und ich weiß nicht, wohin. Ich bin froh, dass ich noch meinen Sohn habe, aber wohin? Und da habe ich ihr diesen Ort eben empfohlen, wo sie dann nicht alleine mit dem Sohn in der Traurigkeit sitzen muss, sondern mit anderen sein kann. Und ich denke, das ist auch nicht was Furchtbares, da hinzugehen, sondern, also oft denken die Menschen, oh Gott, ich bin das Opfer, ich muss jetzt dahin, da sitzen die ganzen Opfer rum, die keinen haben, dann oute ich mich als Einsame oder so. Aber wie viele Menschen sind einsam? Und ich kann doch auch nur da rauskommen, indem ich dann schaue, gehe ich in eine Gemeinschaft rein oder biete ich meine Hilfe an? Die brauchen immer wieder Hilfe. Ich meine, es können nicht alle Helfer sein, aber dass man da unterstützen kann. Oder ich würde einfach schauen, wo wird ein guter Gottesdienst angeboten und würde dahin fahren, wo ich weiß, da ist eine gute Musik, da wird gut gesprochen. Ich könnte ja auch auf Facebook oder Insta mich einfach mal umhören, vielleicht sogar mich trauen, die Frage zu stellen, wo empfehlt ihr einen Gottesdienst? Und vielleicht dann sogar, wenn das weiter weg ist, wenn ich es mir leisten kann, ein Hotel dort für eine Nacht zu buchen oder eben auch was vorzukochen, um dann nach Hause zu kommen. Und dann in eine schöne Atmosphäre rein. Also es sich selber schön machen. Das hast du gerade auch schon mal gesagt. So wichtig, dass wir es uns selber schön machen, wenn es drumherum nicht schön ist.
So wie wir das machen mit einer Kerze, das ist ja so verrückt, weil das manchmal so wie so eine banale Kleinigkeit wirkt, aber eine Kerze spendet immer ein bisschen Licht und irgendwie auch ein bisschen Wärme und verändert ja auch direkt die Atmosphäre, ne? So wie jetzt hier auch im Musikzimmer auf dem Tisch. Und ich glaube aber, das, was du so gesagt hast, das erlebe ich in der Begleitung auch, ist es wie so oft in der Trauer, ist jeder natürlich nochmal anders und ganz individuell. Wir haben da in der Trauergruppe in Köln neulich drüber gesprochen am Weinabend, über genau solche Angebote. Und da hat eine junge Frau gesagt, Anfang 30, dass sie meinte, das ist nichts für mich. Ich möchte dann irgendwie da nicht mit Fremden sein, sondern ich glaube, ich möchte dann lieber alleine sein und es mir dann lieber alleine schön machen. Und ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt. Ich habe mal ein Jahr ganz bewusst auch alleine Heiligabend gefeiert, war vormittags in der Therme, hatte mir so Essen bei so einem Catering, da konnte man sich so halb vorgekochtes Essen bestellen. Ich glaube, es war irgendwie Ente oder so. Und bin dann nach Hause gekommen aus der Therme, habe mir einen Kaffee gekocht, habe so ein bisschen Bescherung gemacht von Geschenken, die ich hatte, mir dann das Essen gekocht und ein Glas Wein getrunken und abends Kevin allein zu Hause geguckt, einen Weihnachtsfilm. Und das war auch traurig. Also ich habe auch geweint, weil ich mich zwischenzeitlich auch alleine gefühlt habe. Aber es war auch eines der schönsten Heiligabende oder einer der schönsten Heiligabende, die ich jemals hatte, weil ich nur das gemacht habe, was ich wollte. Das kommt ja im Familienkontext auch manchmal dazu, ne? Dass man vielleicht auch ist, gezwungen ist, Dinge zu tun. Ich habe in der Trauerbegleitung auch eine junge Frau, in der in diesem Jahr Vater und Mutter verstorben sind. Und sie sagt, sie hatte ein schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter, weil ihre Mutter war so ein Hausdrachen, war so sehr bestimmend und sehr herrisch. Und sie sagt zum Beispiel, sie freut sich auch ein bisschen darauf, mit ihrer Schwester und mit ihrem Opa, der noch lebt, dieses Jahr so zu gestalten an Weihnachten, wie sie das gerne hätte. Und nicht wie die Mutter das gewollt hat und wie die Mutter alle dazu gezwungen hat. Das ist so verrückt, dass da auch wieder diese Ambivalenz in der Trauer steckt, ne? Irgendwie natürlich traurig zu sein und gleichzeitig vielleicht auch sich auch freuen zu dürfen, dass man neue Rituale schaffen darf auch, ne?
Und das auch an manchen Orten oder bei manchen Menschen benennen zu dürfen, dass es auch diesen Gedanken gibt. Ich erinnere mich an eine Familie, da ist die Tochter gestorben und die Tochter war in der Pubertät und es war sehr, sehr, sehr anstrengend in der Familie, weil sie wirklich alle aufgemischt hat. Und als sie gestorben ist und Weihnachten vorbei war, hat die jüngere Schwester gesagt, diesmal war Weihnachten richtig schön, weil meine große Schwester, die große, die 14, 15 war, weil meine große Schwester nicht da gesessen hat und sich beschwert hat, dass sie nicht so viel bekommen hat wie die anderen, dass sie sich was ganz anderes gewünscht hat. Und im Grunde bei den schönen Momenten, wo es Geschenke gab, Unfrieden reingebracht hat in die Familie und immer wieder im Mittelpunkt war und auf einmal so ein Familienfrieden da war. Und das zu sagen und gleichzeitig nicht damit zu sagen, die Schwester ist doof, ein Glück, dass sie tot ist, das nicht. Es ist auf der einen Seite traurig, dass sie tot ist und auf der anderen Seite hat sich dadurch einfach in der Familienkonstellation nochmal was verändert. Und es kommt immer wieder darauf an, sage ich das im geschützten Raum mit Trauerbegleitung oder schreibe ich das auf Insta oder erzähle ich das überall rum und verletze damit die anderen Familienmitglieder oder die Eltern, die davon ausgehen, dass es einfach so eine pubertäre Phase war, die es jetzt irgendwie 2 Jahre gab und dass es wieder besser geworden wäre. Aber ja, auch das zu benennen und zu sagen, das war richtig schön, obwohl es trotzdem Trauer gibt, das ist sicherlich ja wertvoll, besonders für diejenigen, die das auch so sagen können und vielleicht für euch, die es hört, die ihr vielleicht dazu nickt und sagt, ja, das kenne ich auch. Ich habe mich noch nie getraut, noch nicht mal vor mir selber, das auszusprechen oder weiterzudenken.
Weil es ist auch kein Zeichen, wie du schon sagst, dass man jemanden doof fand oder kein Zeichen davon, dass man dann nicht trauern darf. Also ich habe das in diesem Jahr wirklich sehr häufig gehört, auch in den Trauergruppen mit unterschiedlichen Menschen, auch unterschiedlichen Alters. Wir haben viel über Weihnachten schon gesprochen und über Erinnerungen. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch an Marius, der ist Anfang 30, da ist der Vater verstorben. Und der gesagt hat, ich habe irgendwie eigentlich gar nicht so schöne Erinnerungen, weil eben genau das, es war ein kompliziertes Familienverhältnis und mein Vater hat oft einfach sehr viel schlechte Laune und Anspannung da reingebracht und trotzdem, auch wenn er das benennt im geschützten Rahmen, trauert er ja auch um den Vater. Das ist ja der Grund, warum er auch in die Trauergruppe kommt. Und ich glaube, das ist nochmal wichtig, genau, dass man, dass das beides existieren darf auch, ne? Und dass es das so kompliziert macht auch. Trauer generell, aber an Weihnachten nochmal speziell, weil da auch so viel Druck drauf liegt auch. Und dass auch immer so dieses Ding ist, oder man hat so dieses Gefühl, ach, bei allen Familien ist es ja ganz schön und friedlich und toll und da gibt's tolles Essen. Und ehrlicherweise auch so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt's doch fast überall an Weihnachten manchmal Streitigkeiten und irgendwie jeder will was anderes und da ist so viel.
Man weiß auch, dass die Vorfreude auf Weihnachten, dass die höher ist, wie die Freude bei den meisten Weihnachtsfesten dann an diesem Tag. Weil man freut sich darauf, dass man jemanden überraschen kann und dann packt er das aus und sagt, ach, das habe ich schon, zum Beispiel. Ne? Und dann ist es aber großartig, dass man die Vorfreude schon hatte, weil die kann halt keiner nehmen. Genau, oder wenn jemand sagt, es gefällt mir nicht oder es eben Streitigkeiten gibt oder der Braten anbrennt, obwohl man sich so drauf gefreut hat, dass man diesmal wirklich so einen Braten kredenzt. Und übrigens ist das auch so bei Ängsten vor diesem Tag. Zum Beispiel fürchten ja ganz viele Familien Weihnachten, weil sie denken, das wird besonders schlimm, aber oft ist die Vorzeit, diese Aufregung und Sorge vorher, Vorsorge ist ein falsches Wort dafür, denke ich gerade. Muss ich nochmal drüber nachdenken. Ja. Aber diese Zeit vorher, die ist oft viel, viel anstrengender wie dieser Weihnachtstag selber, weil man den ja meistens dann doch schon irgendwie vorbereitet hat in Gedanken oder auch schon Rituale eingebaut hat und weil es eben ein Tag wie gestern ist, wo dieser Mensch fehlt und wie morgen ist. Und genau, das ist einfach auch nochmal wichtig halt zu wissen. Was mir aber auch nochmal für einen Gedanke kommt, ist, es gibt Menschen, die nehmen sich in der Vorweihnachtszeit das Leben. Die nehmen sich das vielleicht auch deswegen, weil sie diese Gemütlichkeit nicht mehr aushalten können. Vielleicht manche auch, weil sie Einsamkeit nicht aushalten können. Und es gibt viele Gründe. Also man nimmt sich nicht, also da bin ich von überzeugt, man nimmt sich nicht das Leben nur aus einem Grund, sondern es steckt auch immer eine Krankheit, eine Störung dahinter, das zu machen. Und wer einfach Sorge davor hat oder das jetzt gerade hört und darüber nachdenkt, da ist es so wichtig, dass ihr Menschen aufsucht, mit denen ihr darüber reden könnt, dass ihr im Notfall eben auch die Telefonseelsorge anruft, wenn ihr sagt, ihr habt keinen anderen Menschen da, dass ihr eine Klinik aufsucht, dahin geht. Das ist einfach so wichtig, weil manchmal muss man auch bestimmte Zeiten einfach überbrücken, die muss man einfach schaffen, um dann zu sagen, okay, ich probiere es noch mal anders. Aber wenn sich jetzt Menschen in dieser Zeit das Leben nehmen, vielleicht auch, weil sie sagen, ich halte das in der Familie nicht aus, diese Gemütlichkeit, die außen da ist, aber die in mir drin nicht da ist. Dann kann es sein, dass im Folgejahr die Familien sagen, wir können gar nicht mehr richtig Weihnachten feiern, das hat uns derjenige kaputt gemacht. Oder die große Trauer eben da ist, weil derjenige da gestorben ist und immer wieder so ein Gram auch auftritt. Und dann ist es auch so wichtig zu gucken, wie kann man trotzdem, wenn einem dieses Fest wichtig ist, wenn einem Familienfeiern wichtig sind, wie kann man in einen anderen Frieden reinkommen? Und wie kann man diesen Menschen, der, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, bewusst gestorben ist, weil es ist oft nicht so eine freiwillige Entscheidung, so von wegen, ich mache das jetzt einfach, sondern weil im Grunde in irgendeiner Form ein Druck dahinter war, den man sich oft selber gegeben hat oder der durch eine Erkrankung gekommen ist.
Wie fremdgesteuert
Ja,
quasi.
genau. Und dass man dafür ein Ritual entwickelt und sagt, wir machen etwas für dich und wir gedenken an dich oder wir sagen dir auch noch mal die Meinung, dass wir das nicht in Ordnung finden, aber wir wollen hier weiter feiern und wir möchten das dann vielleicht im anderen Rahmen machen oder uns sind andere Sachen wichtiger geworden. Aber es ist so wichtig, dass der Tod nicht auf Dauer zumindest unser Leben überlagert, dass die Trauer nicht die Freude überlagert. Die können im Gleichgewicht sein, aber eigentlich darf auch Lebensfreude im Vordergrund stehen und die Trauer darf in den Hintergrund treten und die kommt dann immer hervor, wenn sie gerade gebraucht wird und die kann auch in fröhlichen Zeiten plötzlich auftauchen und dann geben wir ihr den Raum, den sie braucht. Und dann darf sie wieder in den Hintergrund treten, weil ich glaube, Trauer, wenn man Trauer personalisieren würde, will Trauer gar nicht immer im Vordergrund stehen.
Stimmt, es ist wie die Traurigkeit in dem
Alles
Alles
steht
steht
Kopf.
Kopf-Film, ne? Die eigentlich auch immer sehr schüchtern und ruhig und zurückgenommen ist und gar nicht so präsent, ne? Ja, und ich dachte gerade auch nochmal, dass das so schön ist, genau. Also, dass es, glaube ich, eine Findungsphase ist für trauernde Menschen, genau das, wie finde ich diese Normalität in Anführungszeichen oder zu diesem Zustand, wo die Freude überhand übernimmt, quasi, ne, auch an solchen Tagen. Das ist vielleicht ein Prozess und vielleicht gelingt das auch im ersten Jahr gar nicht, vielleicht auch im zweiten Jahr noch nicht, aber zu gucken, ne, welchen Weg findet man da. Und es gibt so viele Dinge, ich weiß auch aus der Trauerbegleitung, die Anna hat mal erzählt, da ist die Mutter an Krebs gestorben und dass sie mit ihren Geschwistern und mit ihrem Vater haben sie das Ritual eingeführt, an Heiligabend alle einen Brief zu schreiben oder vorher schon und gemeinsam draußen nach dem Essen in einer Feuerschale zu verbrennen. Und das fand ich so schön.
Auch
Also
schön.
das war, kam so ganz aus ihnen heraus, als Familie, sich das zu überlegen. Das war jetzt gar kein Tipp von einem Trauerbegleiter oder einer Trauerbegleiterin. Das finde ich schön. Und ja, eine Geschichte, die mich einfach immer wieder berührt hat aus einem deiner Bücher, ist die Geschichte mit dem, wir haben sie, glaube ich, in der letzten Weihnachtsfolge schon erzählt, aber trotzdem finde ich sie immer so schön, die Geschichte mit dem Tannenzweig, den man rausschneidet aus dem Weihnachtsbaum. Magst du das vielleicht nochmal erzählen, weil ich das einfach so ein schönes Ritual finde, zu sagen, es darf schön sein, aber es darf auch was fehlen.
Genau, die Familie Bonhoeffer, eine evangelische Pfarrersfamilie, die hat immer davon erzählt, dass sie aus ihrem Tannenbaum, wenn er geschmückt im Wohnraum steht, einen Zweig rausschneiden für die Verstorbenen der Familie, oder mehrere Zweige rausschneiden. Und dieser geschmückte Zweig mit all dem, was dranhängt, wird dann zu dem Grab hingebracht. Und da kann man eben auch sagen, du bist nicht mehr bei uns, aber wir lassen dich teilhaben daran. Du bekommst einen Zweig von uns mit und man kann Trauer da lassen. Man kann, wenn man mit Kindern da steht, kann man auch alleine machen, je nachdem, wie man mag. Man kann ein Lied singen, man kann dort verweilen, mit dem Verstorbenen sprechen, Gebet sprechen und dann wieder nach Hause kommen und dann steht da dieser Tannenbaum und den muss man nicht wegdrehen, den muss man nicht wegstellen mit den Lücken, sondern der kann so stehen. Da fehlt jemand, das ist uns bewusst, deswegen haben wir ja was rausgeschnitten und wir feiern dennoch Weihnachten und wir haben vielleicht einen Teil unserer Traurigkeit eben da vor Ort gelassen. Und Birgit, eine Kollegin von mir, die sagt ja immer, bei uns sind so viele gestorben in der Familie und wir machen es jedes Jahr, nicht nur einmalig. Und unser Baum sieht aus so gerupft, wie so ein gerupftes Huhn, sagt man. Genau. Und wir bieten ja auch bei Lavia am 21.12. im Jahr 2025 um 16 Uhr in der Kirche St. Thomas Morus in Gelsenkirchen-Ückendorf den Gottesdienst Weihnachten ohne dich an. Auch ein Gottesdienst, wo man seine Traurigkeit hinbringen kann, aber vielleicht auch seine Wut und seine Verletztheit, da, wo nicht immer alles gut ist. Das haben wir ja gerade schon mal angesprochen. Und ich habe vor ein paar Wochen einen Anruf bekommen von einer Frau, die mich gefragt hat, Frau Schröder-Rubipa, muss man eigentlich immer zu einer Beerdigung hingehen, wenn ein Elternteil beerdigt wird? Und dann habe ich gesagt, na ja, die meisten Menschen gehen dorthin, weil ihnen das wichtig ist. Und wenn man das überlegt, dann wird es ja einen Grund dafür haben. Und dann hat sie gesagt, mein Vater ist schon tot und ich habe in der Familie Missbrauch erlebt durch meinen Vater. Und meine Mutter hat ihn immer geschützt. Und meine Mutter war mir gegenüber nicht loyal. Sie war mir gegenüber allein dadurch auch schon nicht so mütterlich gewesen. Und als sie dann aber alt und gebrechlich wurde, da war ich diejenige, die sie viel gepflegt hat, die sie viel unterstützt hat. Mein Bruder hat ganz wenig gemacht, aber wenn er da war, dann war er der König. Und meine Mutter hat ihm alle Vollmachten übertragen und so weiter, obwohl ich die war, die für sie halt da gewesen ist. Und jetzt ist sie gestorben und mein Bruder durch die Vollmachten hat jetzt auch die Beerdigung organisiert. Und sie sagt, ich stehe dann vor dem Grab, wo mein Vater drin liegt, das Grab, was ich auch nicht aufgesucht habe. Ich stehe dann da, wo meine Mutter beerdigt wird, die mich nicht wertgeschätzt hat, neben einem Bruder, mit dem ich eigentlich so keine Beziehung habe. Und muss ich da hingehen? Und ich kann ja nicht darüber entscheiden, ob sie hingehen muss oder nicht. Aber ich habe gesagt, es gibt hier einfach auch nochmal die Möglichkeit, dass sie vielleicht für sich überlegt, ich gehe nochmal zu einer anderen Zeit dahin. Und am Tag vorher, es war eine Erdbestattung, am Tag vorher ist das Grab ausgehoben. Und dass sie ihrer Mutter nochmal einen Brief schreibt, dass sie ihrer Mutter nochmal vielleicht dankt für das, was gut war, aber auch nochmal das benennt, was sie verletzt hat, dass sie für sich überlegen kann, möchte ich immer im Gram bleiben oder möchte ich auf Dauer vielleicht in eine Verzeihung gehen, was aber nicht bedeutet, dass ich das gutheißen muss. Aber ich trage ja auch einen Schmerz und eine Wut auch immer mit mir selber rum, während da der tote Körper im Grab liegt und der spürt vielleicht gar nichts mehr, während ich immer noch dran rumschleppe, möchte ich das eigentlich? Oder traue ich mich jetzt in der Situation, ihr das zu schreiben, ihr das zu sagen? Oder vielleicht auch zu enden und zu sagen, ich werde immer mal wieder schreiben und ich hoffe, ich komme dahin, dass ich dir irgendwann verzeihen kann. Oder dass, wenn sie sagt, da rede ich jetzt auch nicht mehr drüber, ich möchte schon gerne meiner Mutter was mitgeben bei der Beerdigung, dass sie eben Blumen reingeben kann und dass sie das am Tag vorher macht und dass sie ihr Ritual am Tag vorher macht. Und wenn der Sarg der Mutter oder auch sei es die Urne später da drauf kommt, dann ist sie schon da gewesen. Die Mutter wird auf den Blumen oder den Briefen quasi gebettet. Und dann muss sie nicht dabei sein. Eine Beerdigung ist ein Ritual. Eine Beerdigung ist eine Abschiedsfeier, die es ermöglichen soll, Abschied zu nehmen. Und wenn ich eine andere Form dafür finde, muss ich nicht da sein. Und erst recht nicht, wenn ich sage, ich möchte diese Menschen gar nicht verabschieden oder ich möchte nicht mit den anderen da am Grab stehen. Und bevor ich mich unwohl fühle oder immer klein beigebe oder sogar in einen Streit gerate, gehe ich nicht dahin und ich suche ein anderes Ritual. Und ich erzähle diese Begebenheit, weil wenn diese Frau jetzt Weihnachten feiert und jemanden vermisst, womit es nicht gut läuft oder die Jahre vorher schon gefeiert hat, und da wird es auch viele von den Zuhörern und Zuhörerinnen geben, die sowas vielleicht auch erleben, dass sie sagen, ich will da eigentlich nicht hingehen, ich fühle mich aber gezwungen oder muss ich da eigentlich hingehen, dass man da auch überlegen kann, welche Form kann ich da finden, diesem Bedürfnis von mir selber gerecht zu werden. Etwas möchte ich tun, aber nicht alles.
Und ich glaube, das ist so wichtig, was du gesagt hast, dass es nochmal dieser geschützte Rahmen, auch von dem du vorhin gesprochen hast, den man oft in Trauerbegleitung oder vielleicht in einem engen Familien- oder Freundeskreis hat, dass alles da sein darf in dieser Trauer, ne? Und ich erlebe wirklich in der Begleitung ganz viele Menschen, die kommen in die Trauerbegleitung zu den Trauergruppen, die aber eigentlich ein schwieriges Verhältnis hatten. Und da macht man natürlich nochmal ganz andere Trauer Trauerarbeit, Trauerbegleitung, aber dass man Menschen ermutigt, dass eben auch das da sein darf, eine Wut vielleicht, oder dass es ein Prozess ist zu verzeihen. Ich weiß nicht, ob ich das hier im Podcast schon mal erzählt habe, aber das hat meine Therapeutin mir dieses Jahr erzählt. Also ich sage das nur nicht, um Trauerarbeit mit Therapie zu vergleichen, aber ich gehe ja sowieso regelmäßig zur Therapie und deswegen kann ich da in dem Rahmen immer sehr viel auch über meine Trauer sprechen. Und sie hat gesagt, sie kennt jemanden, also weil meine Mutter ist ja in einem Friedwald unter einem Baum begraben, und da hat sie gesagt, sie kennt auch jemanden, der schon mal dahin gegangen ist und dagegen getreten hat, gegen den Baum. Und das finde ich auch nochmal so schön, Leute dafür zu ermutigen, wenn das so ist, dann darf man auch diese Wut rauslassen und gegen den Baum treten, und vielleicht ist man auch alleine und feiert aber Weihnachten, weil auch eine Last von einem fällt, ne? Das ist ja auch Teil von Trauer, dass man manchmal an Weihnachten das Gefühl hat, allen gerecht werden zu müssen, sich vierteilen zu müssen, überall zu sein. Und wenn man dann nur noch das machen darf, was sich gerade selber gut anfühlt, kann das trotz einer Traurigkeit auch entlasten.
Genau. Übrigens, das mit dem Baum, das gefällt mir gerade gut, dass man einfach, wenn man es braucht, natürlich, das steht und es macht. Und dann kommen vielleicht auch nochmal so die Worte raus, wo man einfach so wütend ist und das nochmal benennt. Weil ganz häufig ist es auch so, wenn eine Wut, die über eine Enttäuschung entsteht, raus ist, dann ist das wie so ein Propfen, den man vielleicht irgendwo zwischen Hals und Herz stecken hat, und es kommt raus, und dann kommen vielleicht auch nochmal die Tränen raus, die Tränen der Verletzung, die auch ausgespielt werden müssen, damit die nicht einfach immer in uns drin bleiben, und dass wir einfach auch mal sagen können, was uns im Magen liegt, und weinen können, damit es auch wieder besser wird. Und ich finde, das ist ein Plädoyer für einen Grabstein. Ich weiß das selber, bei unserer Mutter ist der Grabstein runtergenommen worden, wegen der Beerdigung wieder reingesetzt worden. Und der wird richtig fest in die Erde reingesetzt. Und so ein Grabstein muss das schon aushalten, dass man da vortritt. Was ich jetzt allerdings, muss ich jetzt mal an dieser Stelle hier sagen, nicht machen würde, weil bei all dem, wo es auch mal gekracht hat, vielleicht in der Familie, das nicht mein Thema ist, aber ich kann mir das vorstellen, dass es Menschen gibt, die sagen, es tut mir gut, oder vielleicht allein in Gedanken das zu machen, dass das schon befreiend sein kann.
Genau. Ich glaube, ich könnte es auch nicht. Also das vielleicht noch, um die Geschichte abzurunden, ich habe es auch nie gemacht und könnte das irgendwie auch nicht machen. Aber es gibt auch so eine, weiß nicht, ob du die kennst, eine Serie mit Anke Engelke, wo sie eine Trauerrednerin spielt, und sie ist auch auf einer, also sie führt dann die Vorgespräche mit auch mit einer Tochter, wo die Mutter verstorben ist, und sie hat so das Gefühl, da war eigentlich keine gute Beziehung, und die Tochter tut aber einfach so, als wäre immer alles Friede, Freude, Eierkuchen gewesen, und sie stichelt ein bisschen, und dann ist die nächste Szene dann der Tag der Beerdigung, und dann fängt die Frau, die junge Frau, deren Mutter verstorben ist, auch an, nimmt ihren Stuhl, auf dem sie sitzt, und haut mit dem Stuhl auf den Sarg und fängt an, laut rumzuschreien. Das ist eine Comedy-Serie, tatsächlich muss man dazu sagen.
Aber Comedy beinhaltet ja eigentlich gute Comedy immer einen ernsten Punkt, den man sich halt nur von der anderen Seite anschaut, ne? Ja.
Und das ist manchmal vielleicht ein Gefühl, was da ist, was man aber dann in so einem Rahmen nicht rauslassen möchte. Und ich glaube, es ist einfach auch nochmal ein Plädoyer dafür, jetzt so mit Hinblick auf die restliche Vorweihnachtszeit und auch Weihnachten, darum zu wissen, wie, das sagen wir ja immer, wie viele Gefühle und Gedanken in der Trauer da sind, ne? Und dass sich das vielleicht verändert und dass ich heute vielleicht betraue, dass ich Weihnachten alleine bin, und morgen befreit es mich vielleicht und übermorgen habe ich wieder ganz neue Gedanken. Also ich glaube, es ist einfach gut, darum zu wissen, dass so in diesen Wochen vor Weihnachten sich so viel aufbaut und einfach auch sich die Gedanken und Gefühle verändern und auch verändern dürfen. Das ist, glaube ich, gut, darum zu wissen, sich darauf vorzubereiten.
Ja, ja, und einfach so wichtig ist, das haben wir anfangs schon mal gesagt, es sich selber schön zu machen, weil das ist auch eine Schutzschicht. Ich muss mir nicht eine harte Schutzschicht drumherum legen. Ich kann mir auch eine weiche Schutzschicht drum machen und schauen, dass ich gerne mit mir zusammen bin, dass ich gerne mit mir vielleicht auch alleine bin oder dann den einen oder die andere dazu hole. Ich möchte einen Gedanken auch noch mitgeben. Wir werden bei dem Wochenende in Basem, werden wir Pappe da haben und es ist so eine dicke Pappe. Wir gucken auch zwischendurch immer wieder im Papiercontainer, dass da so richtig schön dicke Pappe liegt. Und wir werden Cutter, also diese Messer, Teppichmesser da haben. Und wir werden vermutlich Sterne aus dieser Pappe schneiden, vielleicht auch Herzen. Vielleicht gibt es auch ein anderes Symbol, aber im Augenblick ist unsere Idee hauptsächlich Stern. Und da werden wir diese Pappe mit Draht umwickeln. Aber bevor wir das machen, mit Draht umwickeln, werden wir auf diese Pappe draufschreiben, eine Botschaft an den verstorbenen Menschen, jetzt bei uns in Basem, an das verstorbene Kind. Was möchte ich dir nochmal sagen? Als Liebesbekundung oder vielleicht auch als Entschuldigung, das könnte auch sein. Als Wunsch, was hätte ich dir dieses Jahr zu Weihnachten geschenkt? Und im Grunde finde ich das immer ganz schön zu sagen, wenn ich alles Geld der Welt hätte, ja, ich würde dir eine Raumfahrt schenken, weil du wolltest Astronautin werden oder so, ja. Und sowas drauf zu schreiben, dann wird das mit einem Draht umwickelt, kein Aluminiumdraht, weil der würde im Feuer schmelzen, sondern so ein richtiger Draht eben aus dem Blumengeschäft, so ein geflammter Draht. Und das wird ganz eng umwickelt und dann werden wir bei uns in Basem Lagerfeuer haben. An anderer Stelle hier im Lavierhaus werden wir sowas auch mit den einen oder anderen machen, eine Feuerschale hinstellen und dann wird der Stern da reingegeben und dann verbrennt die Pappe und anschließend hast du einfach dieses Drahtgestell, diesen Drahtstern. Aber diese Botschaft, die du reingeschrieben hast, die hat sich eingebrannt in den Stern und das eine oder andere ist durch den Kamin einfach nach oben gegangen und kommt vielleicht auch nochmal zusätzlich da an, wo derjenige ist. Und dann zu schauen, nehme ich diesen Stern und bringe den zum Friedhof oder hänge ich den ans Fenster, wo der von innen und außen sichtbar ist oder kommt an unseren Tannenbaum dran. Mache ich sowas jedes Jahr vielleicht für das Kind, was verstorben ist. Und das einfach zu überlegen. Und da habe ich so gedacht, man könnte ja auch eigentlich sagen, wenn etwas nicht so gut war, dann kann ich das eben auch draufschreiben. Und ich kann im nächsten Jahr wieder einen Stern machen, wenn ich vielleicht diesen Stern sehe und denke, oh, da steckt auch ein bisschen Unfriede drin und mit der Zeit ich vielleicht auch milder werde nochmal und dann vielleicht einen Stern auswechsel und sage, und jetzt ist ein anderer dran oder jetzt kommt einer dazu, weil es eben viele Facetten hatte. Und ich habe diese Idee tatsächlich in der Netzwerkgruppe Trauerbegleiter, die bei uns entstanden ist durch all die Trauerbegleiter, Trauerbegleiterinnen, die bei Lavier ein Seminar machen, das erste Mal gehört, dann habe ich es auf Insta wieder entdeckt und finde, das ist eine ganz schöne Sache, die ich gerne so weitergeben möchte.
Ja, tolle Idee, etwas zu haben, was vergehen darf, was weg sein darf und trotzdem auch gleichzeitig etwas, das bleibt, ne? Also so ein schönes Symbol auch für die Trauer ganz generell, dass etwas verschwindet, aber trotzdem etwas da ist und sich vielleicht in ein Herz einbrennt, hast du gerade gesagt. Mhm. Und das ist ja genau das, was mit Trauer oder mit schönen Erinnerungen passiert, dass sie sich vielleicht auch in unser wirkliches Herz tatsächlich einbrennen und da auch bleiben irgendwie.
Und jetzt, wo du das gerade sagst, ich denke, das ist immer das Gute, wenn man mit anderen im Austausch ist. Mhm. Jetzt hast du mir gerade dadurch eine neue Idee gegeben, dass man auch sagen kann, man kann es auch halten, dass man auf die Pappe Dinge schreibt, die vergehen dürfen. Mhm. Wo man froh ist auch, dass sie weg sind. Mhm. Und wo man auch sagt, und die Krankheit, das Leid und die Schmerzen, diese Sorge, die dürfen vergehen. Und dass man das auf die Pappe schreibt, dass man dann die Pappe umwickelt und dass man dann den Draht, bevor der ins Feuer geht, nochmal in die Hände nimmt und auch nochmal das reindenkt, was schön ist und was immer bleiben wird, was nicht vergehen wird und nicht vergehen soll. Und genau, und das eine löse ich mit dem Feuer auf und das andere bleibt. Das ist so ähnlich und doch ganz anders nochmal.
Ja, stimmt.
Und es ist immer wieder das, was wir an Kopf und Herz da reingeben. Mhm. Ne?
Was wir auch gerade brauchen vielleicht in der Trauer irgendwie. Ne?
Ich habe da mal eine Frage. Heute von Benny an Mechthild.
Ich hätte zum Schluss noch eine Frage an dich, Mechthild. Du hast vorhin schon vom Christstollen gesprochen und dass ja euer Weihnachten dieses Jahr irgendwie auch vielleicht nochmal anders wird in der Familie. Ich habe mich gefragt, welches Ritual, welche Tradition ist dir eigentlich wichtig, die du aufrechterhältst in deiner Familie, von der du dir wünschen würdest, solltest du mal irgendwann sterben, dass sie deine Familie, deine Kinder vielleicht, dein Mann noch weitertragen?
Das ist eine gute Frage und tatsächlich haben wir in diesen ganzen Umbrüchen zwischendurch da auch schon mal drüber gesprochen, was ich mir wünschen würde, was ich nicht als Auftrag geben würde, aber was ich mir wünschen würde, wäre, dass die Kinder das übernehmen, dass wir, wenn wir in das Weihnachtszimmer reingehen, dass wir aus der Bibel die Weihnachtsgeschichte vorlesen, weil der Grund, dass wir Weihnachten feiern, das ist ein christlicher Grund. Das ist nicht der kommerzielle, das ist nicht der romantische. Und der Grund ist nicht der Weihnachtsbaum und das Geschenk, sondern der Grund ist, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, so wird es erzählt, und dass er Frieden bringen sollte. Und dass es auch immer wieder eine Erinnerung einfach sein soll und dass wir immer wieder daran erinnert werden, warum feiern wir Weihnachten. Und da fände ich es schön, es würde diese Weihnachtsgeschichte, ob die mit eigenen Worten erzählt wird, ob die aus einer alten Bibel, aus der Kinderbibel vorgelesen wird. Wir haben früher die Kinderbibel genommen und haben heute eine Bibel in einer guten Umgangssprache eben da. Das würde ich mir wünschen, dass es weitergegeben wird und das Sinnvolles oder der Grund für ein Ritual, eine Feier über dem Materiellen erstmal steht. Das würde ich mir wünschen. Und wenn es nicht so wäre, dann würde ich denken, okay, aber zumindest habe ich so lange das weitergegeben, was mir auch eben wichtig war. Und was ich ganz schön finde, ist, Matthias und Sonja, die haben ja den kleinen Hannes, der jetzt 2 Jahre alt ist, 2,5 Jahre dann Weihnachten. Und der kriegt ja Weihnachten nochmal ganz anders bewusst mit. Und dass sie eben auch überlegt haben, dass sie das Weihnachtszimmer so ein bisschen abtrennen, so wie das früher bei uns zu Hause gewesen ist. Und es war bei uns oder ist bei uns so, dass erst die Glocke geläutet wird. Das machen wir auch heute noch so.
Ja, bei uns auch, ja.
Und dass sie das auch machen. Und Matthias hat letztens gesagt, könnt ihr uns die Glocke ausleihen? Die wohnen um die Ecke rum, das würde zeitlich gehen. Und dann habe ich gesagt, du von meiner Mutter, von Großmutter, da ist noch die Kristallglocke da. Und da hat er gesagt, oh, das wäre ja schön. Also er war ganz eng mit meiner Mutter auch und meine Mutter hat auch den Hannes mitbekommen. Und jetzt haben die Kristallglocke bekommen. Und das ist so eine Kristallglocke mit Blumen drauf, die ist überhaupt nicht weihnachtlich. Mhm. Aber mein Vater und meine Mutter haben die halt benutzt. Und ich glaube, die haben das auch zu zweit gemacht mit dieser Glocke, bevor dann die Weihnachtsgeschichte vorgelesen wurde. Und Matthias hat sie gestern in die Jackentasche reingesteckt und hat gesagt, also ein anderes Muster wäre ja schon nett gewesen, aber es ist immerhin das gute Kristallglas. Das ist so ein bisschen wie die gute Butter.
Ja.
So ist es auch mit dem Kristallglas gewesen. Und sie
das
haben
gute
das,
Geschirr.
Ganz genau.
Das gute Geschirr von
und
Oma
sie haben
Helene.
Das auch am besonderen Ort. Sie haben das in Münster gekauft. Münster haben meine Eltern geliebt. Und das ist etwas, was zum Beispiel auch weitergehen wird und wo der kleine Hannes mit der Glocke groß wird und vielleicht das später auch weiter durchführt. Genau.
Schön.
Ja.
Ja, danke für die Geschichte, fürs Teilen dieser Geschichte. Toll. Ja, eigentlich bleibt uns quasi nur noch zu sagen, erstmal noch weiterhin eine gute Adventszeit und ein Weihnachtsfest, was nach eurem Geschmack ist, wo es nicht nur traurig ist, sondern auch traurig schön sein darf vielleicht, ne?
Ja, und wo so Licht und Wärme dabei ist für euch selbst. Und wenn ihr das erlebt, dann werdet ihr das wieder auf Menschen ausstrahlen, die euch begegnen. Genau, das wünsche ich euch auch. Eine gesegnete Adventszeit und eine für euch gute, bestmögliche, schöne Weihnachtszeit.
Und ich wünsche euch noch so guten alkoholfreien Glühwein wie den, den Mechthild mir heute gemacht hat. Der war nämlich sehr lecker.
Todesmutig ist ein Podcast von Mechthild Schröter-Ruhpieper und Benny Bauerdick. Produziert im Lavia-Haus für Familientrauerbegleitung in Gelsenkirchen. Habt ihr Wünsche, über welches Thema wir in einer der nächsten Folgen sprechen sollen? Dann schreibt uns gern über Instagram.